Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das mich persönlich total fasziniert.
Und zwar sprechen wir über die Evolution der mittelalterlichen Rüstung. Von den ersten Schutzausrüstungen bis zur kompletten Plattenrüstung.
Das klingt erstmal simpel, aber dahinter steckt, Also das ist eigentlich eine jahrtausendelange Geschichte von ständigem Wettrüsten, oder?
Absolut richtig. Sich vor Gefahren zu schützen ist ein Grundinstinkt des Menschen. Das war schon immer so. Stell dir vor, bereits vor mehreren tausend Jahren entwickelten Menschen die ersten Schutzausrüstungen.
Das ist ja wie heute beim Motorradfahren oder beim Sport. Nee, bei Extremsportarten. Wir ziehen automatisch Schutzkleidung an.
Exakt. Und je gefährlicher die Situation,
desto mehr Schutz brauchst du.
Richtig. Und genau das ist der Kern der Geschichte. Umso effektivere Waffen ein Gegner verwendete, desto mehr Gedanken mussten sich die Kämpfenden um ihre eigene Verteidigung machen. Ein ständiges Hin und Her.
Ein ewiges Wettrüsten.
Genau. Neue Waffe entwickelt, dann musste die Rüstung nachziehen. Bessere Rüstung gebaut, dann brauchte man durchschlagskräftigere Waffen. Dieser Kreislauf zieht sich durch die gesamte Geschichte.
Das merkt man heute noch im Reenactment total. Je nachdem, welche Epoche du darstellst, brauchst du komplett andere Ausrüstung. Bei frühmittelalterlichen Darstellungen reicht oft
ein einfacher Helm und je nach Stand ein gepolsterter Überwurf oder Kettenhemd. Leder als Hauptschutz ist selten belegt. Aber bei späteren Epochen wird's dann richtig komplex.
Genau.
Und vor allem bei den Rittern, die sich ja beruflich und somit regelmäßig dem Kampf widmeten, entschieden diese sogenannten Schutzwaffen buchstäblich über Leben und Tod.
Wow, da ging's wirklich ums Überleben. Jeden Tag.
Absolut. Und die Entwicklung zum Plattenpanzer, den wir heute alle kennen, die begann bereits viel
früher, als man denkt.
Genau. Wir reden hier von einem Prozess über viele Jahrhunderte.
Wie hat das denn angefangen? Mit welchen Materialien?
Das schauen wir uns jetzt genauer an. Die Geschichte beginnt nämlich mit Naturmaterialien, Holz, dicke Woll- oder Leinenstoffe, Leder, sogar Knochen. Lange bevor Metall ins Spiel kam. Also, die ersten Rüstungen bestanden aus dem, was verfügbar war. Die Originalfunde aus vorantiker Zeit, wir reden hier von mehreren tausend Jahren vor unserer Zeitrechnung, zeigen vor allem Naturmaterialien. Holz, Leinen oder Wolle, auch Hanf, Leder, Knochen. Bronzerüstungen gab es auch schon, aber die waren teuer. Nur für Eliten.
Knochen?
Ja, tatsächlich. Man hat verwendet, was die Natur hergegeben hat. Stell dir vor, das waren vermutlich Tierknochen, die man zu Schutzplatten verarbeitet hat.
Das ist ja, also das muss man sich erstmal vorstellen. Wie effektiv konnte das denn überhaupt sein?
Gegen einfache Waffen sicherlich besser als nichts. Aber der große Durchbruch kam dann in der Antike mit der Metallverarbeitung. Da entwickelten sich die sogenannten Schuppenpanzer.
Schuppenpanzer, das klingt nach Fisch.
Genau das Prinzip. Kleine Metallschuppen, die überlappend angebracht wurden. Diese konnten schon relativ viel aushalten. Das war ein enormer Fortschritt gegenüber den...
Moment, wie waren die denn befestigt? Also wurden die auf Leder...
Genau, auf ein Trägermaterial aufgenäht oder genietet. Meist Leder oder dicke Stofflagen. Die Schuppen überlappten sich wie bei einem Dachziegel, sodass Hiebe abgeleitet wurden.
Clever.
Absolut. Und zur gleichen Zeit entstanden auch schon erste Plattenteile. Allerdings bedeckten diese meist nur Teile des Körpers, vor allem die Brust. Das war der kritischste Bereich.
Macht Sinn. Herz, Lunge, da willst du auf jeden Fall geschützt sein.
Exakt. Und dann machen wir einen Sprung ins 8. Jahrhundert. Da trugen fränkische Elitekrieger unter Karl dem Großen manchmal schon Kettenhemden, die Brunia, wie sie in den Quellen genannt wurden. Aber die waren selten und teuer. Die meisten einfachen Soldaten hatten dicke Textilien oder gar keine Metallrüstung.
Also noch kein Kettenhemd.
Richtig. Für das westeuropäische Frühmittelalter waren Kettenhemden bei der Elite typisch, die Brunia, aber sehr selten. Lederlamellen gab es eher im byzantinischen oder osteuropäischen Raum. Bei uns, die meisten Krieger trugen halt gepolsterte Textilien oder Schuppenpanzer, wenn überhaupt Metallschutz.
Und wie lange hat man dabei geblieben, also bei Leder als Hauptmaterial?
Also Kettenhemden gab es eigentlich schon viel früher, seit den Kelten, 4. bis 3. Jahrhundert vor Christus sogar. Aber im 13. Jahrhundert wurden sie dann richtig verbreitet bei Rittern und man fing an, die Kettenpanzer zusätzlich mit Plattenteilen zu verstärken. Das war
der Übergang zur echten Metallrüstung.
Genau, ab da ging es dann richtig los. Aber das war ein Prozess über Jahrhunderte.
Wow. Das heißt, von den ersten Knochenpanzern bis zur Metallverstärkung vergingen mehrere tausend Jahre?
Mindestens. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen die Verfügbarkeit von Materialien. Metallverarbeitung war aufwendig und teuer. Zum anderen die technischen Fähigkeiten. Man musste erst lernen, Eisen so zu bearbeiten, dass es flexibel genug für eine Rüstung war.
Bei Carmen im Lab verwenden wir ja heute oft Leder für leichtere Rüstungen. Das hat dann also durchaus einen
historischen Hintergrund, jein. Also für den einfachen Kämpfer waren gepolsterte Textilrüstungen, Gambeson, Wams, eigentlich viel typischer. Leder kam durchaus vor, aber als Hauptschutz ist es historisch weniger sicher belegt, als oft gedacht.
Interessant, dass sich das bis heute in der Darstellung hält.
Absolut. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Leder gegen ernsthafte Waffen natürlich seine Grenzen hatte. Sobald Schwerter, Äxte und vor allem Pfeile und Bolzen ins Spiel kamen, brauchte es mehr Schutz.
Und genau da kamen dann die Metallverstärkungen?
Richtig. Ab dem 13. Jahrhundert sehen wir diese Kombination. Lederbasis mit eingearbeiteten Metallringen, kleinen Kettenabschnitten, manchmal auch Metallplatten an besonders exponierten Stellen. Das war sozusagen die
Übergangslösung.
Perfekt formuliert. Eine Hybridlösung auf dem Weg zur vollständigen Metallrüstung.
Wie lange hat dieser Übergang gedauert?
Mehrere Jahrhunderte. Und regional sehr unterschiedlich. Aber ein Bereich entwickelte sich besonders schnell und dramatisch. Der Helm. Denn der Kopf war bis dahin ein massiver Schwachpunkt. Und was Archäologen da gefunden haben, das ist wirklich krass. Also, warum war der Helm so wichtig? Der Kopf stellte bis dahin einen enormen Schwachpunkt dar. Und die archäologischen Funde sind da wirklich brutal.
Wie meinst du das?
Forscher haben bei Ausgrabungen, etwa in Visby oder Tauten, Männer gefunden, denen mit enormer Gewalt der Schädel komplett gespalten wurde. Teilweise vom Scheitel bis in den Unterkiefer- oder Halsbereich.
Was? Bis zur Schulter?
Ja, komplett durchgeschlagen. Das zeigt, mit welcher Wucht damals gekämpft wurde.
Das ist ja, also das ist absolut grausam. Da versteht man sofort, warum man bessere Helme brauchte.
Exakt. Dem musste dringend Abhilfe geleistet werden. Die Ritter im Frühmittelalter trugen noch den sogenannten Spangenhelm.
Der bestand aus mehreren Metallstreifen, richtig?
Genau, aus Metallspangen zusammengenietet. Aber der bot offensichtlich nicht genug Schutz. Im 11. Jahrhundert wurde er deshalb von konischen Helmen abgelöst. Die liefen spitz zu nach.
Oben? Aber warum diese Form?
Genau die richtige Frage. Die konische Form lenkt Schläge ab. Wenn eine Axt oder ein Schwert auf die Spitze trifft, rutscht es eher zur Seite, statt direkt durchzuschlagen.
clever. Das ist ja wie bei modernen Motorradhelmen. Die haben auch diese aerodynamischen
Formen, die Aufpralle umleiten. Genau das Prinzip. Aber etwa ein Jahrhundert später, im 12. Jahrhundert, entwickelten sich dann die Topfhelme.
Die sehen aus wie umgedrehte Eimer.
Ja, der Name ist Programm. Diese waren mit festen Seeschlitzen versehen. Also alles fest vernietet, kein Klappvisier. Die kamen erst im 14. Jahrhundert.
Moment, wie gut konnte man da überhaupt noch sehen? Es muss doch die Sicht massiv eingeschränkt haben.
Absolut. Die Sicht war stark limitiert, die Belüftung war schlecht und das Gewicht. Man musste trainiert sein, um so einen Helm über längere Zeit zu tragen. Aber der Schutz war eben deutlich besser.
Und das bewegliche Visier, das konnte man hochklappen?
Richtig. Wenn gerade kein direkter Kampf war, konnte man es öffnen für bessere Sicht und Luft. Eine klare Verbesserung zum geschlossenen Topfhelm.
Wahnsinn, was die Leute damals aushalten mussten.
Und während das mit den Helmen passierte, entwickelten sich auch andere Bereiche weiter. Zur gleichen Zeit begannen die Saarwürker, also die spezialisierten Kettenpanzerhandwerker, die Kettenpanzer an besonders exponierten Stellen zu verstärken. Vor allem an Knien und Ellbogen.
Die Gelenke.
Genau. Dazu arbeiteten sie Arm- und Beinschienen ein, vernietete Metallstreifen auf Leder- oder Textilträgern. Das war der nächste logische Schritt. Denn der Kopf war nicht die einzige verwundbare Stelle.
Das ergibt total Sinn, wenn du einen Ritter am Knie triffst, geht er sofort zu Boden.
Exakt. Und am Boden war man praktisch erledigt. Deshalb wurde das Schutzsystem immer umfassender. Der Helm war der Anfang, aber es musste der gesamte Körper geschützt werden.
Das führt dann zur vollständigen Rüstung.
Richtig. Und dafür braucht es ein ausgeklügeltes Schichtensystem, das Schutz und Beweglichkeit kombinierte. Die Ritterrüstung bestand also aus mehreren Schichten. Aber das ist wichtig zu verstehen. Je nach Zeit, Region und Stand wurden nicht immer alle Schichten getragen. Das hing von vielen Faktoren ab.
Wie viele Schichten reden wir denn?
Also ganz unten, direkt auf der Haut, trug man ein Unterkleid aus Wolle oder Leinen. Das war die Basis.
Für den Schweiß, oder?
Genau. Wolle und Leinen nehmen Feuchtigkeit gut auf. Und dann kam darüber der Gambeson. Das war ein gepolsterter, ein gepolstertes Gewand, das die Wucht der Schläge abfedern sollte.
Bei Battle Merchant haben wir verschiedene Gambesons im Sortiment. Die sind heute noch wichtig für
historisch korrekte Darstellungen. Der Gambeson war wirklich entscheidend. Nicht nur als
Polsterung für die Rüstung drüber?
Exakt. Manche Kämpfer trugen den Gambeson sogar als einzige Schutzkleidung, wenn sie sich keine Metallrüstung leisten konnten. Aber in der vollständigen Ritterrüstung kam über dem Gambeson die Kettenpanzerung.
Also schon drei Schichten.
Richtig. Und die Kettenpanzerung bedeckte meist mehr als nur den Oberkörper. Die konnte bis zu den Knien reichen, hatte lange Ärmel, manchmal sogar eine Kapuze für den Kopf.
Das ist ja schon ordentlich schwer, oder? Allein das
Kettenhemd.
Genau.
Ein Kettenhemd konnte durchaus 10 bis 15 Kilogramm wiegen. Und dann kam noch drüber der Plattenpanzer. Der sogenannte Harnisch.
Moment. Das heißt, wir haben jetzt Unterkleid, Gambeson, Kettenhemd und Plattenpanzer?
Genau. Moment, lass mich das nochmal richtig sortieren. Also Unterkleid, dann Gambeson, darüber Kettenhemd und obenauf der Harnisch. 4 Schichten.
Das muss doch unglaublich schwer gewesen sein.
Eine vollständige Ritterrüstung konnte zwischen 20 und 30 Kilogramm wiegen. Aber das Gewicht war relativ gut über den Körper verteilt. Das war nicht wie ein schwerer Rucksack, den du trägst.
Trotzdem, wie konnte man sich da überhaupt noch
bewegen? Das ist die große Frage. Und da kommen wir zum Können der Rüstungsschmiede. Die Gelenke mussten beweglich bleiben. Die Platten mussten so geformt sein, dass sie nicht behinderten.
Aber dann gab es noch eine 5. Schicht?
Richtig erkannt. Ab der Zeit der Kreuzzüge trugen Ritter obenauf noch einen Wappenrock. Das war ein...
Moment. Mehr Stoff bei der Hitze in...
Genau da liegt das Paradoxe. Der Wappenrock sollte die Panzerung davor bewahren, sich aufgrund der hohen Temperaturen zu sehr aufzuheizen. Metall in der prallen Sonne wird extrem heiß.
Ah, das macht Sinn. Also wie eine Art Sonnenschutz.
Genau das. Der helle Stoff reflektierte die Sonne und die Panzerung darunter heizte sich nicht so stark auf. Ohne Wappenrock hätte man sich in der Wüste regelrecht gebraten.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Ich stelle mir das gerade vor. 20 Kilogramm Rüstung, mehrere Schichten und dann noch die Hitze im Nahen Osten während der Kreuzzüge. Das muss die absolute Hölle gewesen sein.
Absolut. Und man dürfte nicht vergessen, das Anlegen dieser kompletten Rüstung dauerte Zeit. Ein Ritter brauchte Hilfe, einen Knappen, der ihm in die Rüstung half. Alleine war das kaum zu schaffen.
Wie lange hat das gedauert?
Das hing von der Komplexität ab, aber man kann von mindestens einer halben Stunde ausgehen. Eher länger. Jede Schicht musste richtig sitzen, jeder Riemen musste fest sein.
Und wie war das mit der Beweglichkeit? Konnte man sich wirklich frei bewegen?
Trainierte Ritter konnten erstaunlich beweglich sein. Man konnte aufsteigen aufs Pferd, kämpfen, sogar vom Boden wieder aufstehen, was wichtig war. Aber es brauchte Training und die richtige Kondition. Und natürlich eine gut angepasste Rüstung.
Das Schichtensystem klingt nach einem ausgeklügelten System.
Das war es auch. Jede Schicht hatte ihre Funktion. Das Unterkleid für Komfort, der Gambeson für Dämpfung, das Kettenhemd für flexiblen Schutz gegen Schnitte, der Plattenpanzer für maximalen Schutz gegen Wucht und Stiche, der Wappenrock gegen Hitze. Alles durchdacht.
Und das hat dann ausgereicht?
Tja, eine Zeit lang schon. Aber dann entwickelten sich die Waffen weiter. Der englische Langbogen, Armbrüste mit enormer Durchschlagskraft. Da wurde klar, dass selbst diese aufwendigen Schichten irgendwann nicht mehr ausreichten. Mit der Entwicklung des englischen Langbogens im Hochmittelalter und dem vermehrten Einsatz von Armbrüsten war klar, es musste sich etwas tun.
Was war das Problem genau?
Der Langbogen hatte eine enorme Reichweite und Durchschlagskraft. Und sowohl der Lederwams als auch das Kettenhemd boten gegen solche Waffen wenig Schutz. Aber warum? Die Ketten sind doch aus Metall. Genau das ist die Frage. Ein Pfeil oder Bolzen hat einen sehr kleinen Auftreffpunkt. Der kann zwischen die Kettenringe durchdringen oder sie einfach auseinanderdrücken. Die Wucht konzentriert sich auf einen Punkt.
Das hatte ich so nicht bedacht.
Deshalb wurden ab dem späten 12., vor allem aber im 13. Jahrhundert, einzelne Plattenteile in die Rüstung eingearbeitet. Brustplatten, Schulterplatten oder ein Coat of Plates mit mehreren Platten unter Stoff. Zusätzliche Verstärkungen an kritischen Stellen.
Also quasi eine Ergänzung zu dem Schichtensystem, das wir vorhin besprochen haben. Die Platten kamen dann über die Kettenpanzerung?
Genau. Das Schichtenprinzip blieb bestehen, aber die äußerste Schicht wurde zunehmend aus festen Metallplatten. Und Ende des 14. Jahrhunderts war es dann soweit.
Was passierte?
Es entstand ein Plattenpanzer im Sinne einer echten Vollrüstung, die weitgehend den gesamten Körper mit Eisenplatten bedeckte. Brust, Rücken, Arme, Beine, selbst die Hände.
Alles aus Metall.
Richtig. Und jetzt kommt das Faszinierende. Diese Rüstungen waren Maßanfertigungen. Der Rüstungsschmied passte jede einzelne Platte speziell an den Körper des Ritters an.
Wie heute bei Also bei hochwertigen Anzügen oder?
Genau, Maßschneiderei. Nur dass hier jede Platte exakt die richtige
Kurve haben musste.
Perfekt formuliert. Dadurch behielt der Kämpfer trotz allem ein hohes Maß an Bewegungsfähigkeit. Das war die große Kunst der Rüstungsschmiede.
Aber wie haben die Teile verbunden? Das muss doch super kompliziert gewesen sein.
Die einzelnen Teile wurden mittels Metallschienen miteinander verbunden. An den Gelenken, Ellbogen, Knie, Schultern, gab es, wie beschreibt man das, bewegliche Verbindungen, die wie Scharniere funktionierten. Manchmal auch überlappende Platten, die sich beim Bewegen gegeneinander verschoben.
Das ist ja wahnsinnige Handwerkskunst.
Absolut. Ein echter Rüstungsschmied war ein Meister seines Fachs. Diese Vollrüstungen waren extrem teuer und ein Zeichen von Wohlstand und Status.
Das war dann also die perfekte Rüstung, der Höhepunkt der Entwicklung?
Für eine gewisse Zeit ja. Gegen mittelalterliche Waffen bot sie den bestmöglichen Schutz. Aber dann, im 16. Jahrhundert, kam die Feuerwaffe.
Und alles war vorbei?
Im Wesentlichen ja. Mit der Entwicklung der Feuerwaffen wurde die Vollrüstung zunehmend unpraktisch. Zwar wurden Platten extra verstärkt, kugelsicher sozusagen, aber das machte sie wahnsinnig schwer und teuer. Jahrhunderte der Entwicklung. Und dann macht eine neue Technologie alles
obsolet. Das ist irgendwie traurig.
Ja, das Ende einer ganzen Ära. Aber komplett verschwanden die Rüstungen nicht. Spezielle Turnierrüstungen wurden allerdings weiterhin
getragen. Für Sport und Tradition.
Genau. Bei Turnieren war die Feuerwaffe ja verboten. Dort ging es um ritterliche Tugenden, um Können mit Lanze und Schwert. Also wurden Turnierrüstungen sogar noch weiterentwickelt. Und auch schwere Feldrüstungen blieben bei Kavallerieregimentern noch lange im Einsatz.
Und heute? Also die ganzen Rüstungen, die es gab, wo sind die alle hin?
Viele sind in Museen gelandet, manche bei privaten Sammlern. Aber die meisten wurden wohl eingeschmolzen oder sind über die Jahrhunderte verloren gegangen. Was wir heute in Museen sehen, ist nur ein Bruchteil dessen, was es mal gab.
Aber die Faszination ist geblieben.
Absolut. Und genau deshalb gibt es heute hochwertige Repliken für Reenactment und Schaukampf. Die Handwerkskunst lebt weiter, wenn auch in anderem Kontext. Was für eine Reise durch die Jahrhunderte, von Knochen und Holz in vorantiker Zeit über Schuppenpanzer und Kettenhemden bis hin zur vollständigen Plattenrüstung. Jede Entwicklung war eine Antwort auf neue
Bedrohungen. Und genau deshalb finde ich das Thema bis heute
so faszinierend.
Genau. Bei Lab und Reenactment wird diese Geschichte lebendig. Man trägt nicht nur eine Rüstung, man versteht plötzlich, warum sie so gebaut wurde. Warum der Gambeson so wichtig ist, warum die Schichten Sinn ergeben.
Das ist der große Wert der historischen Darstellung. Man begreift Geschichte nicht nur intellektuell, sondern körperlich, praktisch.
Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, selbst einzusteigen, bei Battle Merchant findet ihr alles, was ihr braucht. Von Kettenhemden über Plattenrüstungen bis zu Gambesons. Sowohl für Reenactment als auch für LARP.
Und der große Unterschied ist wichtig. Für historisch korrekte Darstellung braucht es andere Materialien als für LARP. Genau. Aber im Shop ist alles klar gekennzeichnet. Was mir wichtig ist, diese Entwicklung, die wir heute durchgegangen sind, die zeigt das ewige Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung. Dieses Prinzip zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte.
Und die Faszination bleibt. Ob in Museen, bei Turnieren oder auf Cons, Rüstungen begeistern Menschen heute genauso wie vor Jahrhunderten.
Wenn ihr mehr über historische Themen erfahren wollt, schaut gerne auf battlemerchant.com/blog vorbei. Dort gibt es noch viele weitere spannende Artikel für historisch Interessierte.
Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.